ARD Sounds.
MDR aktuell. Die Reportage.
Rama tritt zurück, wird hier skandiert. Gemeint ist der albanische Premierminister Edi Rama. Mit diesem Schlachtruf ziehen die Demonstranten durch die albanische Hauptstadt Tirana seit Ende Mai jeden Abend. Meistens kommen ein paar Tausend. An diesem Samstag, Anfang Juli, sind es Zehntausende. Nieder mit der Diktatur, rufen sie. Eine lange Autokolonne ist unterwegs in die Stadt mit wehenden albanischen Fahnen und Nummernschildern aus verschiedenen europäischen Ländern. Sie filmen sich auf der Fahrt. Auf einem Parkplatz gibt Bledar Meti ein Interview. Ein Albaner aus London in traditionellem rot-weißen Gewand mit weißer albanischer Filzkappe.
Wir sind aus verschiedenen Teilen Europas angereist. Aus Griechenland, Italien, aus der Schweiz, aus Großbritannien, Belgien, Frankreich, Deutschland und Österreich. Alle Albaner stehen zusammen in diesem Kampf. Wir richten einen Appell an Edi Rama. Sie haben unsere Nation verkauft. Treten Sie zurück, solange es nicht zu spät ist.
Die Gruppe kommt auf dem zentralen Skanderbegplatz in Tirana an, wo sie von den anderen Demonstranten empfangen wird. Und dann ziehen Zehntausende über den Boulevard bis vor den Amtssitz von Premierminister Edi Rama. Dort ist mitten auf der Straße eine Lautsprecheranlage aufgebaut. Wie jeden Abend wird die albanische Hymne gespielt und dann folgen Reden. Einige Demonstranten tragen rosafarbene Plakate in Flamingo-Form. Die Protestbewegung nennt sich Flamingo-Revolution. Denn der Auslöser der Proteste war das geplante Luxustourismusresort an der albanischen Küste, an der Nata-Lagune, wo viele Flamingos leben und bedroht sind. Als Hauptinvestor ist hier Jared Kushner vorgesehen, der Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump. Doch dieses Projekt ist nur der Auslöser der Proteste. Mittlerweile geht es um viel mehr, sagt Olsi Nika von der Umweltschutzorganisation Eco Albania, der bei den Protesten von Anfang an mit dabei ist.
Wir hatten schon immer Proteste, wo es um Naturschutz ging. Es waren aber meistens kleinere lokale Proteste gegen bestimmte lokale Bauprojekte. Und gleichzeitig haben in Tirana immer wieder die Anhänger des Oppositionsführers und Ex-Premiers Sali Berisha gegen die Regierung von Edi Rama protestiert, oft mit heftigen Ausschreitungen. Das sind die zwei großen Parteien in Albanien und beide stehen für Korruption und eine Zusammenarbeit mit der organisierten Kriminalität. Jetzt bei der Flamingo-Revolution ist alles anders. Da protestiert die gesamte Bürgerschaft gegen die Regierung und gegen die größte Oppositionspartei. Die Leute sagen, genug ist genug. Seit dem Zusammenbruch des Kommunismus in Albanien haben wir 35 Jahre lang Regierungen gewechselt. Zwar nicht oft, aber wir haben sie gewechselt. Aber wir haben nie die Art des Regierens gewechselt.
Der Begriff Flamingo-Revolution erinnert an die sogenannten Farbrevolutionen, an die Massenproteste in den 2000er Jahren, mit denen autoritäre Regime gestürzt werden sollten. Wie zum Beispiel die Orangene Revolution in der Ukraine, die Grüne Revolution im Iran oder die Rosenrevolution in Georgien. Der Umweltaktivist Olsi Nika glaubt, dass die Flamingos in der Nata-Lagune nur zufällig zum Protestsymbol in Albanien geworden sind. Es hätte auch jeden anderen Auslöser geben können.
Is the showcase that shows how all these are being interlinked.
Der Fall ist ein Musterbeispiel dafür, wie die Dinge in Albanien funktionieren. An der Nata-Lagune gibt es, wie überall in Albanien, Streit um Landeigentum. Bürger wurden unrechtmäßig enteignet, eine korrumpierte Justiz hat das Land anderen Leuten zugesprochen, oft auch Geschäftemachern aus der organisierten Kriminalität. Und von dort fließt das Geld in die albanische Wirtschaft. Und wenn gebaut wird, ignoriert die Regierung oft jegliche Naturschutzgesetze und jegliche EU-Standards.
Is how Albania is ignoring totally the EU standards.
Der Strand von Zvernets befindet sich 2 Autostunden südlich von Tirana, etwa in der Mitte der albanischen Küste. Hier soll der Eingangsbereich zum Jared Kushner Luxusresort gebaut werden. Es gibt eine sichelförmige, wilde Bucht mit Klippen und goldgelbem Sand. Hinter dem Strand sind langgezogene Sanddünen mit Bäumen und Sträuchern, in denen die Grillen zirpen. Zum geplanten Kushner-Resort soll neben dem Strand von Zvernetz auch die Insel Sazan gehören. Die sieht man ziemlich gut vom Strand aus mit ihren grün bewachsenen Hügeln. Sie liegt etwa 7 Kilometer weit draußen im Meer. Sie ist knapp 5 Kilometer lang und gut 2 Kilometer breit. Es ist eine verlassene ehemalige Militärinsel. Auf der Insel und am Strand soll laut den Plänen, die Jared Kushner veröffentlicht hat, eine eigenständige touristische Kleinstadt entstehen. Mit bis zu 10.000 Hotelzimmern und Luxusvillen und einem Yachthafen. Von einer Investitionssumme von über 4 Milliarden Euro ist die Rede. Jared Kushners Frau, Donald Trumps älteste Tochter Ivanka Trump, hat in ihrem Podcast erzählt, wie sie auf das Projekt in Albanien gekommen sind.
Ich arbeite zusammen mit meinem Mann an einem unglaublichen Projekt am Mittelmeer. Es ist massiv vom Ausmaß her. Wir waren auf dem Schiff eines Freundes und haben einen Stopp gemacht, um zu schwimmen. So haben wir die Insel entdeckt. Wir sind dahin geschwommen. Wir sind barfuß bis zur Spitze der Insel hochgewandert und wir waren wie gefesselt von dieser Landschaft. Sie ist so schön.
Und dann spricht Ivanka Trump vermutlich unbewusst das Problem an.
Direkt gegenüber der Insel haben wir 5 Meilen Strand. Auf der einen Seite ist die Lagune, auf der anderen das Meer.
Das Tourismusressort ist auf einem schmalen Streifen Sand und Wald zwischen dem Meer und der Lagune geplant. Die Lagune beginnt direkt hinter den Dünen am Strand. Sie sieht aus wie ein riesiger See. Am Ufer der Lagune stapfen ein paar Reiher entlang. In der Ferne sieht man Pelikane schwimmen. Die Nata-Lagune ist eines der wichtigsten Ökosysteme des gesamten Mittelmeerraums, sagt Aleko Miho. Er ist Professor für Biologie an der Universität von Tirana. Er ist regelmäßig hier im Naturschutzgebiet unterwegs. Ganz in der Nähe ist das Mündungsdelta der Vjosa, des letzten wilden Flusses Europas. Damit verbunden ist die Nata-Lagune. Der Biologe fährt auf einem Motorboot über die Lagune und erklärt, was für ein bedeutendes Stück Natur hier auf dem Spiel steht.
Wir sind hier in der Nata-Lagune, einem der wichtigsten Ökosysteme des gesamten Delta-Gebiets. Es ist eines der produktivsten Ökosysteme des gesamten Planeten. Hier wird eine Menge Biomasse produziert. Das kann man mit Regenwäldern vergleichen. Es gibt Unterwasserwiesen mit Gräsern, Algen und Plankton. Es gibt viele Unterwasserorganismen und dadurch auch eine enorme Menge an Tierarten. Über 100 Fischarten und 248 Vogelarten. Im Winter gibt es hier mehr als 20.000 Vögel. Viele schlafen, überwintern und brüten in der Nata-Lagune. Hier wird eine erhebliche Menge an Sauerstoff produziert und Kohlendioxid gebunden. Und das ist für das Leben auf der Erde sehr wichtig.
In der Nata-Lagune gibt es laut Naturschützern über 70 gefährdete Tierarten, wie zum Beispiel den Krauskopfpelikan, den Schelladler, die Moorente, die Mittelmeermönchsrobbe oder die unechte Karettschildkröte. Pro Jahr kommen bis zu 7.000 Flamingos in die Nata-Lagune. Sie gehören zwar nicht zu den gefährdeten, aber zu den streng geschützten Vogelarten. Die albanische Regierung schützt die Lagune nicht so, wie sie es müsste, sagt Biologieprofessor Aleko Miho.
Während der Vjosa-Fluss von seinem Ufer bis zur Mündung als Nationalpark geschützt ist, ist die Herangehensweise im Delta-Gebiet eine andere. Hier hat man einfach den Naturschutz in bestimmten Bereichen aufgehoben und in dieser Fläche den neuen Flughafen gebaut. Und jetzt sollen Projekte für den Massentourismus folgen. Wenn direkt an der Lagune die Dünen und Strände bebaut werden, dann werden Lebensräume zerstört und die Artenvielfalt ist in Gefahr. Neue Straßen werden gebaut, das Wasser wird verschmutzt. Wir haben das erlebt in den Orten, in denen an der Küste gebaut wurde. Orikum, Dermi, Saranda und Xamil. In diesen Gebieten gibt es keine Artenvielfalt mehr.
Im Jahr 2021 hat die albanische Regierung einige Küstenabschnitte und Landstriche aus der Naturschutzzone Vjosa Nata herausgenommen, um hier bauen zu können. 2024 wurde dann per Abstimmung im Parlament beschlossen, dass sogenannte touristische Entwicklungen von strategischer Bedeutung auch inmitten von geschützten Nationalparks und Feuchtgebieten genehmigt werden dürfen. Das Jared-Kushner-Projekt wurde von der Regierung als strategische Investition eingestuft. Das bedeutet ein beschleunigtes Genehmigungsverfahren weitgehend ohne Kontrollen. Premierminister Edi Rama hat bei diesem Projekt einen bemerkenswerten Einfluss, sagt Afrin Krasnici, ein unabhängiger Politikwissenschaftler aus Tirana, der früher mal albanische Staatspräsidenten politisch beraten hat.
In Zvernez, wo der Strand ist, gibt es einen Bürgermeister, es gibt ein Stadtparlament, es gibt einen zuständigen Präfekten. Das ist sowas wie ein Landrat. Es gibt also viele lokale Behörden. Warum haben die nichts mitzureden? Warum äußert sich niemand von denen öffentlich? Wenn etwas Großes gebaut wird, dann ist Edi Rama gleichzeitig Premierminister und noch Landrat und Bürgermeister und auch noch Sprecher der Baufirma. Er hat vor der Presse von einer Investitionssumme von 4 Milliarden Euro gesprochen. Rama ist alles. Er ist die eine Person, die für alle die Entscheidung trifft.
Kritiker werfen Edi Rama eine extreme Zentralisierung der Macht vor. Von State Capture ist die Rede. Edi Rama hat wichtige Behörden unter seine Kontrolle gebracht. So zum Beispiel den Nationalen Territorialrat, das wichtigste Gremium für alle großen Bauentscheidungen in Albanien. Außerdem das Komitee für strategische Investitionen, das bürokratische Hürden für wichtige Investoren aushebeln kann. Und die albanische Investitionsentwicklungsagentur, die als Ansprechpartner für ausländische Milliardäre dient. Das heißt, alle Fäden laufen bei Edi Rama zusammen. Er kann Investoren akquirieren, Bauprojekte für sie in die Wege leiten und ihnen alle Behörden und Kontrollen vom Leibe halten. Die Planung des Kushner-Tourismus-Ressorts auf der Insel Sasan und am Strand von Zvernez lief völlig intransparent ab. Es gab keine öffentliche Ausschreibung, das Projekt war lange Zeit geheim. Und dann tauchten plötzlich die fertigen Pläne in Jared Kushners Social-Media-Kanälen auf und in internationalen Medienberichten. Am 30. Mai kommt es zu Ausschreitungen am Strand von Zvernez. Es ist der Moment, der die Flamingo-Revolution auslöst. An der Stelle, an der der Eingang zum Luxusresort gebaut werden soll, ist ein Stacheldrahtzaun aufgestellt. Der Zugang zum Strand ist versperrt. Innerhalb der abgesperrten Zone stehen Bagger. Unter den Demonstranten ist der 68-jährige Rentner Minella Baliu. Er kommt aus Zvernez, wohnt aber in der Nachbarstadt Vlora. Er erzählt, was Ende Mai passiert ist.
Die haben unser Land gestohlen und wollten zeigen, dass es ihnen gehört. Die Castrati-Gruppe, einer der albanischen Investoren beim Luxusressort, hat den Zaun aufgestellt und den Strand abgesperrt. Und da ist die Wut der Bürger hochgekocht, denn der Strand und das Meer sind frei und gehören dem Volk.
Am Stacheldrahtzaun versammeln sich einige hundert aufgebrachte Menschen. Einige versuchen, den Zaun umzustoßen. Steine fliegen, Polizisten sprühen mit Pfefferspray. Bilder in den albanischen Medien zeigen, wie etwa ein Dutzend kräftige, zum Teil vermummte Typen aus schwarzen SUVs aussteigen. Sie gehen auf die Demonstranten los. Eine Aufnahme zeigt, wie zwei dieser Typen einen Demonstranten an den Armen packen und durch den Sand wegschleifen.
Die Polizei private.
Das waren private Securities. Sie haben die Kriminellen beschützt. Natürlich ist die Wut der Bürger groß, wenn sie sehen, wie sie ihnen ihr Land wegnehmen. Wir wollten durch den Zaun und da reingehen und sehen, was sie da machen. Und auf einmal kamen diese Typen und haben jemanden weggezogen. Die Staatspolizei war dazwischen, aber sie hat gar nichts getan.
Minella Baliu ist einer von mehreren Anwohnern, die juristisch gegen das geplante Tourismusprojekt an der Nata-Lagune vorgehen. Baliu hat Dokumente, dass ein großer Teil des Strandes, auf dem gebaut werden soll, seiner Familie gehört.
Ich bin einer der rechtlichen Eigentümer, aber ich habe mein Eigentum nie bekommen, obwohl ich alle erforderlichen Dokumente habe. 220 Hektar am Strand von Zvernez, wo gebaut werden soll, gehören mir. Das Land wurde mir mit Hilfe gefälschter Dokumente gestohlen. Und dabei haben alle mitgemacht. Das Gericht, das Grundbuchamt, das Katasteramt, das ist eine regelrechte Landmafia.
Minella Baliu hat eine Urkunde, die zeigt, dass sein Großvater das Land im Jahr 1933 gekauft hat, als Weideland an der Küste, um Schafe zu halten. Das war noch zu Zeiten des Königreichs Albanien. Im Jahr 1944 begann dann die Zeit des Kommunismus mit dem Diktator Enver Hoxha. 1946 gab es eine große Agrarreform. Alle privaten Landbesitzer wurden enteignet, ihr Besitz wurde verstaatlicht. Als dann Anfang der 90er Jahre der Kommunismus zusammenbrach, sollten alle ursprünglichen Eigentümer ihr Land zurückbekommen. Es gab entsprechende Gesetze in den Jahren 1993 und 2016. Doch Minella Baliu und seine Familie kamen nie zum Zug, weil der rechtliche Prozess sehr kompliziert wurde und sich lange hinzog. Und plötzlich holte sich ein anderer das Land.
Im Jahr 2003 habe ich meine Unterlagen vorgelegt und das Gericht in Vlora hat meinen Anspruch auf Eigentum anerkannt. Ich sollte mich damals an die Kommission zur Rückgabe des Eigentums wenden. Doch dann kamen der Geschäftemacher Arthur Shehu und sein Anwalt mit gefälschten Unterlagen und stoppten mich. Sie bestachen die Rückgabekommission und die Staatsanwaltschaft und sorgten dafür, dass gegen mich ein Strafverfahren eingeleitet wurde. Auf diese Weise verhinderten sie, dass ich mein Eigentum zurückbekommen konnte.
Arthur Shehu ist ein Albaner, der in Miami in den USA lebt. Er gilt als Schlüsselfigur der organisierten Kriminalität in Albanien und des internationalen Drogenhandels. Gegen ihn liegt ein albanischer Haftbefehl vor. Sein Anwalt Pelum Petritaj wurde wegen Urkundenfälschungen mehrfach verurteilt, insgesamt zu 10 Jahren Haft. Die unabhängige albanische Antikorruptionsstaatsanwaltschaft SPAC hat alle Vermögenswerte von Arthur Shehu eingefroren, unter anderem auch die Übertragungsrechte an den Strandflächen an der Nata-Lagune. Ob der Rentner Minella Baliu das Land seines Großvaters zurückbekommt, ist im Moment unklar. Doch für den Trump-Schwiegersohn Jared Kushner sind diese Konfiszierungen sehr relevant. Die britische Nachrichtenagentur Reuters berichtete Mitte Juli über den Kauf des Küstenstreifens. Reuters schreibt, dass die Entwicklerfirma des Kushner-Projekts Albania Land Development ein Stück Land vom mutmaßlichen Drogenschmuggler Arthur Shehu gekauft habe in Form von gefälschten Urkunden. Shehus Anwalt teilte Reuters mit, dass die Vorwürfe nicht stimmen würden. Shehu sei weder ein Drogenschmuggler noch ein Urkundenfälscher. Die albanische Antikorruptionsstaatsanwaltschaft sieht das nach wie vor anders. Nun gibt es also Vorwürfe, dass das Kushner-Projekt ein Naturschutzgebiet zerstören würde und dass die organisierte Kriminalität die Flächen beschafft habe mit Hilfe von gefälschten Urkunden. Und dennoch hat Premierminister Edi Rama das Projekt verteidigt, mehrfach. Als eine Reporterin des US-Nachrichtensenders MS Now gegenüber Rama das Projekt kritisierte, es sei nicht zum Wohle des albanischen Volkes, antwortete Rama in seiner gewohnt schroffen Art.
What does it mean? What does it mean? This is an ideological bullshit.
Was soll das heißen? Was soll das heißen? Das ist doch ideologischer Bullshit. Es ist eine Großinvestition in den Tourismus. Es wird spektakulär und natürlich wird es nicht für jeden zugänglich sein. Aber es wird Einkommen für alle bringen. Das Land wird profitieren. Es gibt noch kein fertiges Projekt. Es wird immer noch verhandelt. Und das nicht nur mit Jared Kushner. Auch eine der größten Firmen aus Katar ist mit dabei. Wenn Sie etwas gegen Donald Trump haben, dann gehen Sie doch in die USA, um ihn zu bekämpfen. Aber kommen Sie nicht hierher zu uns. Zu den Protesten kann ich nur sagen, je größer die Ambitionen sind, desto größer ist der Widerstand. Länder wachsen auf diese Art.
In Albanien gibt es immer wieder den Verdacht, dass Edi Rama persönlich vom Kushner-Projekt profitiert. Diesen Vorwurf äußerte unter anderem der Politikwissenschaftler und ehemalige Präsidentenberater Afrim Krasniqi.
We see the same guys who control Tirana, these oligarchs. They had information before.
Wir sehen, dass die gleichen Oligarchen, die Tirana kontrollieren, dass die Informationen bekommen haben und so konnten sie dann das passende Stück Land an der Küste kaufen. Aber wer hat denen gesagt, dass genau hier das große Tourismusprojekt entsteht? Die Oligarchen sind Partner, mit denen Edi Rama zusammenarbeitet und Rama hat die Oligarchen mit Kushner bekannt gemacht. Es gibt insgesamt 8 Oligarchen, denen das Land gehört und dazu noch 2 Familienmitglieder von Edi Rama und eines vom Oppositionsführer Salih Berisha. Und ein Besitzer ist der mit Haftbefehl gesuchte Kriminelle Arthur Shehu. Das heißt, Edi Rama hat auch eine Verbindung hergestellt zwischen Kushner, Trump und diesem Typen.
Inwieweit Edi Rama finanziell von diesen Deals profitiert, ließ sich bislang nie beweisen. Die unabhängige albanische Antikorruptionsstaatsanwaltschaft SPAK hat einige hochrangige albanische Politiker wegen Korruption zu Fall gebracht. Zwei Vizepremiers von Edi Rama und noch dazu über ein Dutzend Minister und weitere wichtige Politiker aus Ramas Umfeld. Selbst die Behörde, die Diella programmiert hatte, die berühmte albanische Antikorruptions-KI-Ministerin, war in Korruptionsaffären verstrickt. Nur um den Premier selbst scheint es eine Art Mauer zu geben. An ihn kommen die SPAK-Ermittler nicht heran oder sie wagen es nicht. Edi Rama hat unterdessen noch für weitere negative Schlagzeilen gesorgt, mit einer bemerkenswerten Aktion. Es wurde ein Buch veröffentlicht mit einem Vorwort von ihm, mit 800 Seiten und vielen Bildern von über 500 Megabauprojekten in Albanien. Luxusressorts an der Küste, Skyscraper in den Städten, Villen etc. Knapp über 50 dieser Projekte sind schon fertig gebaut, die anderen sind in Planung. Mit dem in englischer Sprache verfassten Buch wollte Edi Rama vor allem Investoren und Politiker aus dem Ausland beeindrucken und zeigen, wie rasant sich Albanien entwickle. Doch das Ganze ging nach hinten los, als es der investigative albanische Journalist Lorin Kadiu in die Hände bekam. Kadiu recherchierte zum Buch und deckte ein bemerkenswertes System hinter den Megabauprojekten auf. Ein regelrechtes Netzwerk zwischen Premierminister, internationalen Architekturbüros und dubiosen Investoren.
In many cases it shows how the Prime Minister invited the architects.
In vielen Fällen sieht man, wie der Premierminister Architekten nach Albanien eingeladen hat, um da zu bauen. Die Kommunikation ist dokumentiert. Alle reden immer über eine große Freiheit. Man ist frei von Ausschreibungen und von Prozeduren und frei davon, das Projekt der Öffentlichkeit vorstellen zu müssen. Man ist frei von all dem, was es in einem ordentlichen demokratischen Staat normalerweise gibt. Und Premierminister Edi Rama erfüllt den Bauherrn persönlich alle Wünsche. Er schlägt den Architekten Bauprojekte manchmal per WhatsApp vor. Und wenn wir uns angeschaut haben, wo das Geld herkommt, dann sahen wir oft, dass es Ermittlungen gibt mit dem Hinweis Drogenschmuggel oder Geldwäsche. Das Projekt von Jared Kushner in der Nata-Lagune ist nur ein Beispiel für ein Bauprojekt in einem Naturschutzgebiet. Ich habe insgesamt 19 Projekte gezählt, in Naturschutzgebieten oder in unberührter Natur oder am Meer.
19 Projekte in either protected areas or untouched nature and seaside.
Edi Rama, du Verräter, Albanien ist keine Handelsware, skandieren die Demonstranten. Rama und seine Regierung scheinen sich ein bisschen unschlüssig darüber zu sein, wie sie mit den täglichen Protesten umgehen sollen. Einerseits gibt es Beteuerungen, dass man mit den Demonstranten in den Dialog treten wolle. Andererseits werden wilde Theorien über die Demonstranten verbreitet. Unter anderem von Eriona Ismaili, Edi Ramas Ministerin für die Beziehungen zum Parlament.
Es gibt bei den Demonstranten einen großen Einfluss verschiedener externer Interessensgruppen. Zum einen stecken Feinde unseres Landes dahinter, wie der Iran. Aber auch unsere Konkurrenten im Bereich Tourismus stecken dahinter. Sie haben etwas dagegen, dass sich in Albanien ein Tourismus auf einem höheren Niveau entwickelt.
Die Proteste richten sich allerdings nicht nur gegen Premier Edi Rama. Rama ins Gefängnis, Berisha ins Gefängnis, skandieren die Demonstranten. Edi Rama regiert Albanien seit 2013. Sali Berisha war von 2005 bis 2013 Premier und davor auch schon mal Staatspräsident. Er ist heute Oppositionsführer. Ramas Partei PS, das sind die Sozialisten, die Nachfolgepartei der kommunistischen Partei Enver Hoxhas. Berishas Partei PD, das sind die Demokraten, die den Sturz der Kommunisten damals mitgestützt haben. Doch Kritiker sehen beide Parteien als korrupte Klientelparteien, die mit der organisierten Kriminalität verbandelt sind. Ansonsten gibt es nur noch sehr kleine Parteien im albanischen Parlament. Die drittstärkste von der Stimmenanzahl bei der letzten Wahl her ist die Bürgerbewegung Albanien gelingt, des 38-jährigen Rechtsanwalts Adriatic Lapai. Er unterstützt die Proteste und ist dort ein bekanntes Gesicht geworden. Lapai war über 100 Tage vor dem Premierministeramt bei einer Mahnwache im Sitzstreik, nahezu durchgehend. Doch im Parlament wird seiner Partei jegliche Chance genommen. Sie wird künstlich klein gemacht, sagt Lapai.
Referring to the last elections, more than 80,000 citizen votes for us.
Bei der letzten Wahl haben mehr als 80.000 Menschen für uns gestimmt und für Edi Ramas sozialistische Partei knapp 800.000. Das heißt, wir hatten rund ein Zehntel der Stimmen. Edi Ramas Partei hat im Parlament 83 Sitze bekommen. Dann müssten wir eigentlich ein Zehntel davon haben, also 8 Sitze. Wir haben aber nur einen Sitz. Und das liegt an einem Wahlsystem, das im Jahr 2008 von Ramas und Berishas Partei eingeführt wurde, um kleine Parteien massiv zu benachteiligen. Albanien ist in 12 Wahlregionen aufgeteilt und man muss überall einzelne Mandate gewinnen. In der Region 4 hatten wir zum Beispiel 9200 Stimmen. Man braucht aber 9600 Stimmen, um dort ein Mandat zu bekommen. Und dann verfallen einfach diese 9200 Stimmen komplett und sie zählen nicht zum Gesamtergebnis dazu. Wir bräuchten für einen echten demokratischen Wettbewerb in Albanien ein System, bei dem man die richtige Anzahl von Parlamentssitzen bekommt, entsprechend der Gesamtzahl der Wählerstimmen.
Right numbers of the MPs, referring to the right numbers of the voters.
Die 25-jährige Mariana Koceko war bis Juni eine der 83 Abgeordneten aus Edirama's PS-Partei. Dann ist sie aus der Fraktion ausgeschieden. Sie hatte festgestellt, dass man sich die Zähne ausbeißt, wenn man etwas verändern will, gegen den Willen von Edirama.
Ich bin als komplett Außenstehende in die Politik gekommen. Ich komme aus einer Bergregion im Norden von Albanien und war aktiv im Bereich Naturschutz und habe mich für den Erhalt der lokalen Gemeinschaften eingesetzt. Und so wurde ich international bekannt. Edirama hat mich eingeladen, für seine Partei fürs Parlament zu kandidieren, vermutlich aus Imagegründen. Und ich habe gedacht, ich könnte mich in die Politik einbringen. Aber ich bin dann nach 10 Monaten aus der Fraktion ausgestiegen und eine unabhängige Abgeordnete geworden. Denn ich habe gesehen, worauf alles hinausläuft. Man will im großen Stil Tourismusparadiese für eine kleine Gruppe von Menschen kreieren und die lokale albanische Bevölkerung ausgrenzen.
Nach ihrem Ausstieg aus Ramas Fraktion gab es Drohungen gegen Mariana Koceko und ihre Familie von einer kriminellen Gruppe aus ihrer Heimatregion. Doch sie lässt sich nicht einschüchtern. Koceko erzählt, dass sie gerade aus Brüssel kommt. Dort hat sie mit EU-Abgeordneten verschiedener Fraktionen über die Protestbewegung in Albanien gesprochen. Ihr Appell, die EU soll nicht nur mit Edirama verhandeln, sondern auch die albanische Zivilbevölkerung anhören.
Ich glaube, für Albanien reicht es nicht, wenn man nur auf Stabilität und Sicherheit setzt. Die EU sollte auch im Fokus haben, dass es in Albanien eine bessere Demokratie geben muss. Und deshalb sollten die Institutionen, die sich in Albanien dafür einsetzen, gestärkt werden. Ich habe positive Rückmeldungen von den EU-Parlamentariern bekommen, aber das reicht nicht. Ich erwarte von ihnen, dass sie wirklich handeln.
Andreas Schieder von den österreichischen Sozialdemokraten ist im EU-Parlament der ständige Berichterstatter für Albanien und leitet den Beitrittsprozess von EU-Seite aus mit. Er setzt auf einen baldigen EU-Beitritt Albaniens, doch die Proteste im Land beobachte man selbstverständlich sehr aufmerksam und alle Bauprojekte in Naturschutzgebieten würden selbstverständlich genau geprüft, so Schieder.
Da muss man als Europäische Union und insbesondere als Europäische Kommission, die ja sich alle Gesetze im Detail auch anschaut, die Ruhe der technisch sauberen Arbeit suchen. Das heißt, genau zu überprüfen, welche Gesetze gibt es, was sind die europäischen Regelungen, denn es ist die Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie, das ist die Regelung, dass man sogenannte Umweltverträglichkeitsprüfungen für größere Projekte und dergleichen braucht und abwickeln muss. Und das alles, dafür steht die Europäische Union.
Also Ihr Gefühl ist, so wie es jetzt gerade aussieht, so geht es wahrscheinlich nicht, oder?
Ja, wenn man es jetzt verkürzt sagen will, ja, absolut. Bin mir ziemlich sicher, dass die, die das verhandeln, einfach einmal in aller Klarheit ansprechen.
Die zuständige EU-Erweiterungskommissarin Marta Kos hat zuletzt Mitte Juli bei einem Treffen mit Premierminister Edirama in Brüssel klargemacht, dass das EU-Verhandlungskapitel 27 über Umwelt- und Klimawandel nur dann erfolgreich zum Abschluss gebracht werden kann, wenn Albanien seine Gesetzgebung an die europäischen Rechtsvorschriften anpasst. Vor allem das Gesetz, das strategische Investitionen in Naturschutzgebieten erlaubt, müsse zurückgenommen werden, so Kos. Den EU-Beitritt sieht Kos aber grundsätzlich nicht in Gefahr. Edirama strebt ihn nach wie vor für das Jahr 2030 an und will nach Montenegro, das 2028 anpeilt, das zweitschnellste Land unter den Beitrittskandidaten auf dem Westbalkan sein. Die Demonstranten in Tirana wollen aber weiterhin einen Systemwechsel in der albanischen Politik. Wie es da weitergeht, wie groß ihr Durchhaltevermögen ist, das ist völlig offen.